Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes beginnen mit einem ganz großen Top. Bernd Spickrath ist mit dabei.
Also ich herrlich für alle Beteiligten. Tag, Herr Fetzer.
Lass uns gleich reinspringen in dieses volle Wochenende in den deutschen Ligen, in den internationalen Ligen. Fangen wir mit der DEL wie immer an, oder? Ich würde gleich mal top sagen. Extrem viele enge Spiele an diesem Wochenende. Viele One-Goal-Games, insgesamt 5-mal Verlängerung oder Penaltyschießen am Wochenende. Also mehr als die Hälfte mit einem Tor Abstand. Das ist schon gut. Das hat Spaß gemacht. Aber man muss sagen, es gab gleich mehrere Mannschaften, die sich da die 2 Siege geholt haben und dann eben in diesen engen Spielen auch triumphiert haben.
Ja, und es waren wieder irgendwie so die üblichen, ne? Also Mannheim gewinnt 2-mal, Straubing gewinnt 2-mal, Köln gewinnt 2-mal, Berlin gewinnt 2-mal, selbst Augsburg gewinnt 2-mal, sogar 3 Siege in Folge. Also das war wirklich mal ein Wochenende, was die Tabelle erstmal zementiert hat, würde ich sagen.
Ja, und Mannheim München können wir schon mal rausgreifen, finde ich, am Sonntag, weil es ja eigentlich immer so ein besonderes Spiel ist. Jetzt in dieser Saison war da München tatsächlich einfach der Herausforderer. Kam dann auch die Pressemitteilung mit einem Punkt beim Tabellenführer geholt.
Ja, so genau so. Ne?
Ja, genau so. Einen Punkt geholt. Ja, wobei man sagen muss, also erstmal muss man sagen, letzter Sieg in der Hauptrunde weiterhin im Februar 2020. Sie haben jetzt letztes Jahr in den Playoffs ja einmal auswärts gewonnen, aber in der Hauptrunde seit über 5 Jahren, da kein Sieg mehr von München in Mannheim. Aber ja, war ausgeglichen, oder? Geht ins Penaltyschießen, dann natürlich Justin Schütz mit 3 von 4, natürlich überragend. Aber insgesamt war das ein gutes Spiel und ein gutes Wochenende auch für München, nachdem sie Nürnberg vorher geschlagen haben.
Würde ich auch sagen, wobei man natürlich auch einschränken muss, dass München alle Tore nur im Powerplay gemacht hat. Das ist einerseits stark, weil Mannheim bis dahin ein überragendes Unterzahlspiel hatte und dass die 3 in einem Spiel kassieren, war jetzt so nicht zu erwarten. Aber bei 5 gegen 5, ja, da war Mannheim natürlich schon deutlich stärker, muss man sagen. Also zumindest, was jetzt die Tore angeht.
Ja. Also das würde ich auch sagen, ist ein Top, das Powerplay von München an diesem Wochenende. Es waren ja insgesamt 4 Tore in Überzahl, 3 gegen Mannheim und auch gegen Nürnberg. Am Donnerstag haben sie ja den Siegtreffer dann in doppelter Überzahl erzielt. Terry Hirose auffällig, 3 direkte Assists gegen Nürnberg, dann gegen Mannheim nochmal eine Vorlage. Aber schauen wir mal auf die Mannschaften, die 2 Siege eingefahren haben. Fangen wir mit den Adler Mannheim an, die ja noch nicht viel verloren haben in dieser Saison. Also sind schon wieder 4 Siege in Serie. Ich hätte mir da mal so aus einer wirklich sehr geschlossene Mannschaft, wo es jetzt auch kein Mannschaftsteil gibt, der abfällt oder so, oder irgendwelche Special Teams, die abfallen, mal Anthony Greco rausgesucht an diesem Wochenende. Ein Tor und 4 Vorlagen. Und was halt auffällig ist, bei Mannheim insgesamt stärkere Imports als in der vergangenen Saison. Ne? Da war keiner mit 20 Toren mit dabei, 24, 25, auch keiner mit mindestens 40 Punkten. Und klar ist es eine Mannschaft, wo es viele Spieler gibt, die scoren können und wo es auf mehrere Schultern verteilt ist. Aber du brauchst ja trotzdem dann wirklich Imports, die scoren. Und ein bisschen anders ist es bei Mannheim in dieser Saison schon. Also da hast du viele Spieler, die eher so Grinder sind, die läuferisch stark sind, die fighten und jetzt vielleicht eher weniger Zocker, sondern eben auch auf hohem Niveau kämpfen können.
Ja, aber auf der Anzeigetafel sieht man es halt auch, ne? Du hast Greco angesprochen, aber jetzt mal am Wochenende gab es immerhin 4 Leute mit mindestens 3 Punkten. Greco, Mattin, Solo und Bennett. Das sah schon ganz gut aus, aber wir müssen natürlich auch über Justin Schütz reden. Also, dass der mal 3 Tore in einem Penalty-Schießen macht, ist schon krass. Und das ist ja irgendwie auch dann blöd so für die Regel, ne? Weil wer kriegt jetzt das Tor gut geschrieben? Mattin, der genau einmal getroffen hat. Schütz schafft 3 verwandelte Penalties und kriegt dafür genau nichts für die Statistik.
Ja, das stimmt. Also die Frage ist ja sowieso, ob man das dann Penalty-Siegtreffer irgendwie in die Torschützenliste mit einfließen lassen sollte.
Ja, also nicht, ehrlich gesagt.
Genau, aber eigentlich sollte, also ich meine, das Penalty-Schießen hat der Schütz gewonnen und nicht Mattinen, ne? Also ganz einfach,
ja.
Auch wenn Mattinen natürlich den letzten reinmacht. Da,
ja, geh heute nach Berlin, würde ich sagen. Also ne, wir wissen alle, ne, kein einfacher Saisonstart, grundsätzlich nicht, wenn man irgendwie Meister geworden ist und dann lief es ja auch in der Champions Hockey League nicht so richtig und dann die vielen Verletzten und kaum sind sie zurück oder sogar schon vorher, ne, waren jetzt 4 Siege in Folge insgesamt, Nöbels und Villieu zurück und natürlich gestern direkt dann auch mit Einfluss. Also Villieu hat ja zumindest mal einen Bulli gewonnen vor dem einen Tor von Ronning, war es, glaube ich, ne? Das hat er schon gut gemacht. Aber wir müssen natürlich auch über Freddy Tiffels reden. Also dieser Alleingang, gut, war ein bisschen Glück dabei. Ich finde, der kann den Puck da in der einen Situation in der Mittellinie auch verlieren, geht aber schön durch und legt dann auf. Also das sah schon ordentlich aus, ne?
Ja, und insgesamt, also er ist Topscorer jetzt, ist natürlich einer derjenigen, die da jetzt so ein bisschen in die Bresche springen mussten. Und ich finde jetzt auch in der vergangenen Saison, alle haben gesagt, ja, der Tiffels ist auch wichtig für die Reihe mit Ronning und Föderl. Aber klar, Ronning und Föderl haben halt über 70 Punkte gemacht in der Hauptrunde und Ronning war Torschützenkönig und in den Playoffs auch abgegangen ohne Ende und der Scoring-Streak und so weiter und so fort. Und Föderl dann wieder mit seinen überragenden Finalspielen. Aber Tiffels, ja, der ist jetzt aktuell eben bester Eisbären-Scorer. Jetzt an diesem Wochenende hat er gar nicht so großartig gescored, aber dieses geile Assist bei dem Tor von Föderl. Und hinten ist natürlich Jonas Müller jetzt derjenige, der so sich zeigen muss durch den...
Der ist quasi Müller und Wismann in einem.
Genau, also auch von der Eiszeit her, das ist schon brutal. Also der hat insgesamt jetzt in dieser Saison 257 Minuten gespielt. Die nächstmeiste Eiszeit hat Alex Breton mit 13 Minuten weniger. Und ja, Wochenende für Wochenende spielt er eigentlich fast eine Stunde, der Jonas Müller. Also in
Plus halt Champions League, ne? Genau. Noch nicht vergessen. Ne?
Genau.
Also, und der hat ja auch wieder WM gespielt. Der hat ja auch nicht immer so lange Pausen wie die anderen. Also das ist schon echt krass. Aber bevor wir jetzt nur positiv sind, gucken wir jetzt aber auf Flops. Also, ja, wir müssen schon wieder bei Dresden reden, ne? Also, jetzt haben sie zumindest mal 2 Punkte geholt, weil sie ja beide Spiele in Iserlohn und Bremerhaven nur nach Verlängerung verloren haben. Aber es sind jetzt schon 7 Niederlagen in Folge. Und ja, es wird ein bisschen besser und man braucht natürlich auch, um anzukommen. Andererseits sind da auch viele Spieler bei, die gar nicht ankommen mussten, weil sie halt schon vorher da waren. Unter anderem auch Hudacek. Und ich habe, über den müssen wir erstmal reden, ne? Also, so doll ist er gerade nicht, ne?
Nee, ist halt natürlich immer eine Frage, dann die Torhüter-Statistiken isoliert zu betrachten in der Mannschaft, die halt viele Schüsse gegen sich hat, viele Großchancen gegen sich hat. Wir hatten das bei
München. Aber hat er letztes Jahr in Köln auch, ne?
Genau, also ja, das
hat
stimmt.
Ja, was gedauert, bis das defensive System von Jalun da funktioniert hat. Und gerade am Anfang, als Hudacek kam, hat er ja oft Spiele im Alleingang gewonnen und das schafft er halt gerade nicht. Ja.
87% Fangquote ist natürlich nicht das, was sich die Eislöwen da erwartet haben von ihm. Wobei man auch sagen muss, gegen Bremerhaven waren sie nah dran am Dreier. Ne? Also das war 79 Sekunden.
Ja, sie haben das Spiel nochmal gedreht. Ne? Weil die lag ja ganz früh schon so 2-0 zurück. Und da habe ich gedacht, oh Gott, das kann jetzt richtig bitter werden, weil wir wissen ja, wie Bremerhaven ist. Aber dann haben sie das Spiel auf einmal gedreht. Gut, am Ende hat es sich wieder in die andere Richtung gedreht. Aber trotzdem würde ich sagen, war das mal ein Schritt in die richtige Richtung. Zumal gerade auch zu Hause, weil die Fans da ja so gut wie nur Niederlagen sehen. Der einzige Sieg war ja auswärts in Frankfurt. Und zu Hause hast du noch gar nicht gewonnen. Und deshalb tat das, glaube ich, mal nicht schlecht, mal zumindest gut mithalten zu können. Und gerade dieses zweite Drittel war natürlich echt mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Und halt nochmal, 79 Sekunden haben gefehlt zu den 3 Punkten und zum Sieg. Christian Weise dann mit dem Ausgleich. Und insgesamt Christian Weise war der punktbeste Spieler an diesem Wochenende. 3 Tore, 2 Vorlagen. Ja, auch eben für entweder mal Powerplay-Tore zum wichtigen Zeitpunkt oder halt dann mal, wenn sie einen Torwart rausnehmen oder so, dann vor dem Tor da einparkt. Also da ist er natürlich schon Experte dafür. Ja, trotzdem für Dresden bleibt dann unterm Strich einfach diese Niederlagenserie und halt der letzte Tabellenplatz. Ja. Und dann im ersten Saisonviertel dann eben schon hinten zu sein als Aufsteiger, als die Mannschaft, die eben ja auch auf dem Papier so als Abstiegskandidat Nummer 1 vielleicht galt, ist natürlich dann schwierig.
Ja, und halt, wir müssen eigentlich auch über beide Torhüter reden, ne? Weil auch Yannick Schwendler, wenn wir jetzt mal sehen, von den schlechtesten 5 Torhütern der Liga, wenn wir jetzt hier Goals Saved Above Expected sehen, sind halt beide Dresden dabei. Zugegeben sind auch beide Münchner dabei, also Wolf und Niederberger. Aber da hast du natürlich auch eher Leute, die es vorne rausreißen können.
Genau. Und dann hast du, wenn du die Goals Saved Above Expected nimmst, dann hast du, glaube ich, da auch nochmal eine bessere Richtlinie als die Save Percentage. Ne? Also wenn dann auch die Gegner sich gar nicht so große schauen oder wenn dann einfach die Zahlen in der Statistik nicht gut sind, dann kannst du auch sagen, okay, es liegt nicht nur an der Defensivarbeit von den Eislöwen.
Nein, da kommen wir mal zu 2 Torhütern, die genau auf der anderen Seite der Liste stehen, nämlich Michael Garteig in Augsburg und Henrik Haukeland in Straubing. Die beiden sind nämlich richtig heiß drauf. Garteig steht schon bei 9,9 Toren, die er nicht kassiert hat. Haukeland knapp bei 5. Also liegt auch an den beiden, ne, dass es in Augsburg und Straubing ganz gut läuft.
Genau, und dann hast du 2 weitere Teams eben, die 2 Siege eingefahren haben am Wochenende, der DEL, Straubing und Augsburg. Straubing insgesamt 3 jetzt auch in Serie, in der Tabelle auch nur 3 Punkte hinter Mannheim.
Erst Haukeland, einmal richtig verloren, ne? Ja, einmal erst.
Genau, Haukeland, das angesprochen jetzt auch am Wochenende, 95,9% Fangquote. Und jetzt am Wochenende 5 Spieler mit mindestens einem Tor, 12 mit mindestens einem Punkt. Ich würde halt bei Straubing Nick Callahan natürlich rausgreifen mit 6 Toren, die er bis jetzt gemacht hat. Und bei Augsburg auch 3 Siege in Serie. Tor hast du angesprochen mit Michael Garteig und Alex Grenier. Gut gescored schon mit Vorlagen, aber jetzt auch mit seinen ersten drei Saisontoren. Ich kann übrigens den Artikel des Kollegen Christian Bernhard über Grenier sehr empfehlen. War mir so auch noch nicht bewusst, dass der ganz spät mit dem Eishockey, mit dem organisierten Eishockey angefangen hat. Erst im Teenageralter und dann nur so nach 2, 3 Jahren, als er im Verein erst gespielt hat, dann schon gedraftet worden ist. Also heute in der Süddeutschen gelesen, Alex Grenier natürlich einer der großen Transfers im Sommer und jetzt auch mit 3 Toren an diesem Wochenende und Augsburg mit 2 Siegen, genauso wie die Kölner Haie.
Ja, und Köln ist ja gerade so ein bisschen, da geht es ja so hin und her, muss man sagen. Ne? Da hatten ja dann in Frankfurt verloren, was ihnen, glaube ich, richtig wehgetan hat, weil da hast du natürlich gedacht, komm, da fahren wir mal schnell vorbei, holen die Punkte ab. Aber hat Frankfurt ja vorher gepunktet, jetzt Köln mal 4-3 Ingolstadt und 3-1 gegen Iserlohn. Ich meine, klar, gegen Iserlohn musst du auch gewinnen, als Kölner Haie in Anspruch haben. Aber Ingolstadt auch noch zu schlagen, ja, nett.
Und dann sind wir nochmal bei 2 Flops oder mehreren Flops. Nürnberg, 4 Niederlagen in Serie, jetzt auch beide an diesem Wochenende verloren. Wobei 2-3 zu Hause gegen München, 2-3 in Berlin. Das waren natürlich auch starke Gegner.
Ja, enge und davor Spiele. Waren Straubing und Mannheim. Ne? Genau, also das sind also wirklich auch 4 absolute Top-Teams, gegen die du da verloren hast. Aber andererseits, was willst du machen? Ne? Also ist ja eigentlich egal, gegen wen du spielst, einfach musst du Punkte holen. Und wie wir ja schon mal letzte Woche, glaube ich, gesagt haben, Nürnberg hat so ein bisschen das Problem, dass die gerade nicht in diesen positiven Flow reinkommen, ne? Und dass die auch so viel Verletzte haben. Und ich finde, die spielen jetzt überhaupt nicht in der Mannschaft, die unten drin steht. Ne? Also die verlieren ja meistens auch knapp. Gut, gegen Mannheim haben sie einmal richtig die Reise bekommen, aber sonst verlieren sie ja auch knapp, also am Wochenende auch beide Spiele jeweils 2-3 nur verloren, das kann sich ja sehen lassen, so für sich, nur halt für die Tabelle bringt sie nichts.
Genau, und diese Ausfälle in der Offensive haben wir, das habe ich am Freitag ja auch schon gesagt, auch dazu geführt, dass sie jetzt aktuell einfach nicht ihr Eishockey spielen können. Ja, läuferisch stark, auch im Forecheck dann aggressiv, sie müssen sich eher ein bisschen zurückziehen mit diesen 3 Reihen oder jetzt waren es 3+1 oder ja, 3+2, glaube ich, jetzt am Wochenende, am Sonntag, weil Alanov zurückgekommen ist und dann Böttner halt Stürmer gespielt hat. Aber es sind halt einfach 3 echte Sturmreihen, die sie haben. Und da können sie halt einfach auch ihren Stil nicht so durchziehen. Ich habe es gesagt, gegen München war wohl hinten raus dann, wo du einfach dann alles raushauen konntest, haben sie ja nochmal aufgeholt von 0-2 auf 2-2. Das war dann eher ihr Stil.
Ja, was machen wir denn mit Wolfsburg und Schwenningen? Also ich finde, die sind ja gut gestartet. Jetzt haben sie aber am Wochenende verloren mehrfach. Und ja, Wolfsburg hat jetzt auch schon 4 der letzten 5 verloren. Klar, sind noch 6 da, alles entspannt. Aber man hätte doch weiter oben sein können.
Ja, bei Wolfsburg gerade so jetzt aktuell können sie jetzt in den letzten Spielen diesen guten Start nicht bestätigen. Aber ja, nochmal, 6. ist Wolfsburg und Schwenningen immerhin in den Top 10. Insofern würde ich sagen, insgesamt würde ich sagen, nach 10 Spielen noch okay die Bilanz. Und Wolfsburg zehrt natürlich von diesem sehr, sehr guten Start.
Total. Gucken wir in die 2. Liga, würde ich sagen. Da ist ja mal ein ganz alter Verein ganz oben. Der EV Landshut, der Uwe. Ja, der macht den wirklich beide. Jetzt am Sonntag sogar noch ein absolutes Topspiel gegen Krefeld gewonnen. Also erstmal müssen wir sagen, Krefeld-Düsseldorf am Freitag war natürlich auch so gesehen top. 8.029 Zuschauer seit Wochen ausverkauft. Gute Stimmung und was ich ja echt gut fand, das war auch immer eine positive Stimmung. Ich war natürlich in der Halle und in den letzten Jahren bei Krefeld-Düsseldorf war es ein bisschen anstrengend, weil eigentlich nur die ganzen Hurensöhne hier und Scheiße da und so. Und diesmal fand ich es eigentlich, war es eine sehr positive Stimmung. Also na klar, darfst du ein bisschen rumpeln, man darf den Gegner auch mal beleidigen, ne, so ist nicht. Aber das war mir halt zu viel in den letzten Jahren und diesmal war es halt gar nicht so. Also die Stimmung hat, ja, das Stadion hat gekocht von der ersten Sekunde an. Krefeld hat die DEG komplett überrannt. Hochverdient gewonnen, hätte sogar noch höher gewinnen können, wenn Dude mal nicht so stark im Tor gewesen wäre. Aber am Sonntag dann kommt Landshut und zeigt mal, dass das wirklich anscheinend keine Eintagsfliege ist. Nämlich du hast jetzt hintereinander mal Bad Nauheim geschlagen, in Weiden gewonnen, jetzt gegen Krefeld gewonnen. Und nach 8 Spielen steht da nur eine glatte Niederlage. Das ist echt ein richtig guter Start von Landshut.
Ja. 5-3-Sieg gegen Krefeld am Sonntag mit Trevor Gooch, Tobias Lindberg und Tor Immo. 3 Spieler unter den ersten 5 der Scorerliste. Und der EV Landshut ja auch eine der aufstiegsberechtigten Mannschaften auf dem ersten Tabellenplatz der DL2.
Ja, generell eigentlich alles, was da oben steht, ist aufstiegsberechtigt. Ne? Landshut, Kassel, Düsseldorf, Ravensburg, Krefeld, also ja, wahrscheinlich so wie jetzt, ja, es wird wahrscheinlich ein Aufstieg geben, aber wir müssen trotzdem über Krefeld reden, weil was die beiden älteren Herren da so reißen, ne, das ist schon wirklich stark, muss ich sagen. Also, wenn man Gugula und Müller sieht, klar, die kennen sich natürlich seit Jahrzehnten und ja, die haben vielleicht nicht mehr das absolute Tempo, wie sie es früher mal hatten, aber das ist gerade für die DL2 immer noch wirklich rein qualitativ, was die Spielintelligenz angeht, was die Genauigkeit angeht und so, ist das immer noch im ganz oberen Regal und beide stehen jetzt da mit 8 oder 7 Punkten, das sieht schon echt sehr ordentlich aus, muss man sagen.
Ja, gerade so 2 Spieler, die, glaube ich, dann gerade eben so an der Grenze oder der Kante sind zwischen DL2 und DL, oder? Weil du hast jetzt zum Beispiel Marcel Müller hat jetzt, als er in Straubing da nochmal gespielt hat, war der auch einfach unauffällig. Der hat dann auch viel so vierte Reihe gespielt, was aber auch gar nicht sein Spiel ist. Ne? Also das ist ja ein Scorer, aber halt dann jetzt eher auf DL2-Niveau, da lässt er das noch raus.
Ja, also wie gesagt, ich finde gerade, was diese Genauigkeit angeht, weil das, ne, wo ich ja jetzt mehr DL2 beobachte, du siehst halt schon wirklich, dass es manchmal an diese berühmten Kleinigkeiten sind. Da ist der Pass halt ein paar Prozent falsch, der geht dann eher in die Schlittschuhe und dann ist der Angriff wieder weg. Aber die beiden spielen ja keine Pässe in die Schlittschuhe, ne? Die spielen halt genau aufs Tape.
Flop. Würde ich mal mit Bietigheim anfangen auf dem letzten Tabellenplatz und jetzt auch eine Niederlagenserie, also auch wirklich abgeschlagen auf dem letzten Platz, haben gegen Regensburg verloren, davor gegen Bad Nauheim verloren, gegen Freiburg, gegen Ravensburg, gegen Rosenheim. Und es gab einen Sieg im Shootout dann mal in Kaufbeuren, aber ansonsten nur Niederlagen, also Bietigheim Steelers abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz mit nur 2 Punkten und an diesem Wochenende Krimitschau jetzt im Sonntagsspiel 4 Gegentore allein im zweiten Drittel in Unterzahl.
Ja, und vor allen Dingen 3 davon in einer 5-Minuten-Strafe. Ne? Und man muss sagen, das Spiel war insgesamt echt mau. Also gerade bei 5-5 war das von beiden Seiten nichts Berühmtes. Aber sobald jemand auf der Strafbank saß, ging es ab. Es gab ja also 4 Düsseldorfer Überzahltore, 2 Krimitschauer Überzahltore und jeweils noch ein Unterzahltor. Ne? Also was da los war, das war teils vogelwild. Man muss sagen, die Schiris haben ein bisschen sehr kleinlich gepfiffen. Auf beiden Seiten waren mir das zu viele Strafen. Aber die 5-Minuten-Strafe war völlig berechtigt, war ein Check gegen den Kopf. Das fand ich völlig richtig, dass er dann raus ist. Und klar, kann immer mal passieren, weil sich die erste 5-Minuten-Strafe in der Eishockey-Geschichte, aber ob man dann gleich 3 Tore kassieren muss, weiß ich auch nicht.
Schauen wir kurz in die Oberliga. Was machen wir mit dem Spiel Hannover gegen Erfurt?
Nix. Was soll man damit machen?
Ja, aber ist es ein Flop oder ist das irgendwie, ist das Eishockey?
Ja, klar, ist
das
ein Flop.
Wegen Nebels abgebrochen.
Auch, ja, ich habe aber dieses Jahr auch schon Spiele gesehen in der DL2, wo sehr viel Nebel auf dem Eis war, wo ich dachte, ich sehe nichts mehr. Gut, vielleicht sieht man dann auf Eislevel nur ein bisschen mehr als von oben, aber das ist echt ein Problem. Ne?
In Straubing war das auch die letzten Jahre immer am Anfang der Saison, war da auch immer so ein bisschen Nebel drin irgendwie, also... Hat es damit, also in Hannover ist es ja dadurch zu erklären, dass das Stadion noch ein bisschen offen ist. Ne? In Straubing ist es ja mittlerweile eigentlich komplett zu. Und ich weiß auch nicht, ob das da mit den Temperaturunterschieden dann zu tun hat oder sonst was, aber da war dann auch so ein bisschen Nebel, immer ganz komisch. In dem Fall war es so viel, dass sie eben nach dem ersten Drittel gesagt haben, okay, geht nicht mehr.
Ja. Aber top ist das auf jeden Fall nicht. So, gucken wir mal international oder wie sieht es hier aus bei dir?
Lass mal kurz zu den Frauen schauen, sowohl Deutschland
auch international,
als
auch...
Ja, genau.
Wir wollen von nichts reden.
Okay, lass einmal kurz DFL noch. Bleibt auch dabei, Ausgeglichenheit, was wir schon angesprochen haben. Am Wochenende 3 der 4 Spiele mit einem Tor Unterschied. Und gerade, also es gibt kaum Blowouts. Mannheim hat zwar 0 Punkte geholt und fällt ab. Also es ist jetzt schon klar, wer ins Halbfinale kommt, nämlich die anderen 4. Ne? Aber die zumindest duellieren sich da auf Augenhöhe. Und natürlich Laura Kluge und Franziska Feldmeier, 2 deutsche Nationalspielerinnen auf 1 und 2 der Scorerliste. Und dann Emily Nix, eine weitere Nationalspielerin, hat mit Frölunda zumindest einen Rekord eingestellt in Schweden.
12. Sieg in Serie, also das ist wirklich schon krass, muss man sagen. Also klar kann man immer mal gewinnen, man kann aber eine kleine Serie haben, aber 12 und dann bei diesen Spielen nie mehr als 2 Gegentore, das ist schon wirklich krass.
Ja, 3-1 gegen Lülja haben sie gewonnen, das war die Neuauflage des Finals von der vergangenen Saison. Und der Rekord ist auch immer noch bei Lülja. Die Siege waren jetzt gar nicht so, dass sie gesagt, die fahren da irgendwie 7-1 drüber oder so, sondern die waren eher knapp oder es waren knappe auch dabei. Aber eben, wie du gesagt hast, nie mehr als 2 Gegentore, sehr stabile Defensive und jetzt insgesamt saisonübergreifend 17 Spiele in Serie gewonnen seit März. Also sie sind der Meister geworden und wenn du die Siege noch dazu nimmst, dann sind sie jetzt bei 17 Siegen in Serie und das freut auch Emily Nix.
Ja, wunderbar. Ab in die NHL, da war ja am Wochenende einiges los. Wobei, wir müssen erstmal mit dem Flop gehen. Warum sind da keine Spiele am Freitagabend? Ich meine, du beginnst die Saison und da hast du einen Freitagabend, wo ja die meisten Leute Zeit haben, Eishockey zu schauen. Das sind ja keine Spiele. Ja, ich verstehe natürlich, am Samstag war ja wieder dieser Tag, wo alle Mannschaften gespielt haben. Da wollten sie wahrscheinlich nicht so viel Back-to-Back-Kram machen. Aber dann frage ich mich auch, dann nimm doch 3-4 Spiele vom Samstag raus, wenn die eh wieder alle zur gleichen Zeit beginnen, um 1 Uhr nachts für uns oder um 19 Uhr Ortszeit. Dann nimm doch 3-4 Spiele davon raus und mach die am Freitag. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ganz komische Planung der NHL. Ja, es sind gerade auch Baseball-Playoffs und Toronto ist dabei und sowas. Und dann ist natürlich gerade in Kanada, gucken viele Leute gerade vielleicht eher Baseball als Eishockey. Aber trotzdem, dann mach doch irgendein Spiel in Kalifornien meinetwegen dann.
Ja, aber auch in Kalifornien ist eine Mannschaft mit dabei, in den MLB-Playoffs.
Ja, du hast einerseits Toronto aber gegen. Da ist, glaube ich, ist es nicht so, dass es quasi ein Team fürs ganze Land gibt. Ne? Das ist ja in Kanada beim Baseball so.
Ja, das stimmt. Blue Jays gegen Mariners aus Seattle und dazu die Milwaukee Brewers gegen die LA Dodgers aktuell in der MLB. Und trotzdem können wir natürlich darüber diskutieren, ob das richtig ist, dass die NHL halt nicht gegen die MLB und auch gegen die NFL dann am Sonntag irgendwie Spiele setzt und sagt, hey, komm, wir hauen alles auf den Samstag und lassen den Freitag und den Sonntag dann den anderen liegen.
Ist übrigens heute ja wieder so, ne? Also wenn ihr das hier hört, ne? Ihr müsst nur noch ein paar Stunden warten, dann könnt ihr euren Fernseher einschalten oder wo auch immer ihr die Spiele verfolgt, denn heute sind ja zu unserer Zeit sehr viele Spiele. Beginnt, glaube ich, schon um 18 Uhr und um 20 Uhr ist dann nochmal Toronto, was dann vorverlegt wurde, weil halt abends, also Ortszeit abends, die Blue Jays wieder Baseball spielen und da hat die NHL sich nicht getraut, gegen anzustinken, also spielen die Leafs heute schon für unsere Zeit 20 Uhr, ist natürlich auch für uns erstmal ein Top.
Und top an diesem Samstag, wo dann viele Spiele waren, haben 6 Spieler ihr erstes Tor geschossen in der NHL. Unter ihnen auch Matthew Schaefer.
Ja, Skandaltor, möchte ich sagen. Darf niemals zählen, aber egal.
Schön
ja,
reinge...
Ja, also, ehrlich, also jetzt auch mal ohne Captains-Brille. Das Ding darf ja wohl nicht zählen, oder?
Ich habe mir egal. Da... Also erklär mal, warum. Also es war halt irgendwie so ein Scrum und der Puck liegt da irgendwann dann mal frei und dann... Also geiler, was dann Schäfer schon gemacht, dass der so reinhechtelt dann und den halt drüber drückt. Aber also in der DL wäre ungefähr...
Der auch halbwegs im Tor war mit rein.
Genau,
in
der DL wäre schon 43 Mal abgepfiffen worden.
Ist ja, wobei ich sagen muss, also ich habe das Spiel gesehen und Schäfer ist schon krass. Also dafür, dass er so jung ist, der hat echt schon Einfluss. Der traut sich was. Der, nicht nur, dass er bei dem Tor da so reingesprungen ist, sondern was der auch sonst so macht. Ne? Also er nimmt sich auch mal einen Puck und versucht einfach mal zwei Leute auszutanzen, so an der eigenen Blauen. Und klar, kann natürlich auch bitter werden, wenn er dann den Puck verliert. Ne? Aber man sieht schon, dass das jetzt kein Stay-at-Home-Verteidiger ist. Der will schon was machen. Ne?
Nee, und es war jetzt auch in den Preseason-Spielen oder dann irgendwie in den Camps war dann auch immer, gab es ja auch wieder natürlich kleine Videoschnipsel. Das ist dann was anderes, als ihn wirklich mal dann 15 bis 20 Minuten auf NHL-Niveau in einem Regular-Season-Spiel zu sehen. Aber dann auch einfach der Backcheck, den er dann doch wieder hat, weil er so gutes Skating hat. Wenn er die Scheibe dann mal verliert oder Mitspieler verliert sie und er ist halt vielleicht mal kurz nicht optimal in Position, hat er halt einfach dann auch das Tempo, dass er wieder zurückkommt und einfach ein sehr, sehr guter Skater auch ist.
Ja, und Seth Hulium hat ja getroffen, sein erstes Tor. Freut mich für ihn ja besonders, weil er saß ja in Herning am Nebentisch und ihm das Essen nicht geschmeckt. Deswegen freut es mich ja jetzt besonders, dass ihm das Essen anscheinend in Nordamerika deutlich besser schmeckt und er dann auch Tore schießen kann.
Ein weiteres Top ist Pavel Dorofeev von den Vegas Golden Knights. Hat schon sein 5. Tor geschossen, führt auch die Torschützenliste an. Wir sprechen da bei den Vegas Golden Knights ja viel über die Kombination Eichel-Marner, die natürlich überragend ist und Barbashev als dritter Stürmer mit dazu. Aber du musst auch sagen, dass sie halt noch viel mehr Tiefe haben in der Offensive. Also letztes Jahr waren eben Dorofeev 35 Tore und Thomas Schertl 32 Tore die beiden besten Torschützen von Vegas. Die haben Brandon Saad noch mit dabei in der Reihe und das ist die nominell, könnte man sogar sagen, die nominell dritte Reihe von den Vegas Golden Knights. Also diese Offensive ist sehr, sehr tief. Große Frage ist natürlich, wie sie den Ausfall von Pietrangelo über die ganze Saison kompensieren können. Da muss Shea Theodore in der Verteidigung eine bisschen andere Rolle rutschen. Aber natürlich ist auch mit den Golden Knights wieder zu rechnen in dieser Saison.
Absolut. Flop wiederum. New York Rangers. Was ist das denn bitte für eine Saison? 4 Spiele und zu Hause beides verloren ohne ein Tor. 0-3 Pittsburgh, gestern Nacht 0-1 gegen Washington. Und dafür gewinnst du auswärts aber 4-0 in Buffalo und 6-1 in Pittsburgh. Also ich glaube, die Rangers haben einfach keinen Bock mehr auf den Madison Square Garden.
Ja, so kann man zusammenfassen. Auch sagen, dass Lindgren jetzt in der letzten Nacht auch, also da hätte schon ein Tor fallen können, er hat 2-0-Situationen, ja, der hat geil gehalten.
Hast du die eine Parade gesehen? Die war sensationell. Guckt euch bei Social Media an, ein sensationelles Teil.
Das war das 2-0, oder? Wo er dann rübergesprungen ist und den...
Ja, war glaube ich 2-1, oder? Aber ist ja egal, auf jeden Fall war es so eine sensationelle Parade.
Ja. Apropos Torhüter, Philipp Grubauer, nicht im Lineup der Seattle Kraken. Also man muss einfach sagen, aktuell ist es kein NHL-Goalie. Ne? Also die haben Murray noch geholt. Dacor ist der andere Goalie der Seattle Kraken. Letztes Jahr war er zwischenzeitlich in der AHL. Und ist schon diskutiert worden auch vor dieser Saison, dass er diesen Vertrag, den er unterschrieben hat, eigentlich aktuell nicht wert ist und auch ein Buyout-Kandidat eigentlich wäre. Er ist jetzt weiter bei den Kraken unter Vertrag, aber ist jetzt weit davon entfernt, die Eins zu sein. Wie gesagt, aktuell nicht mal im NHL-Lineup.
Ja, muss man sagen. Überragend allerdings, Boston mit Marco Sturm gestartet. Ich meine, da haben wir ja auch lang und breit darüber gesprochen, dass es nicht unbedingt ein Playoff-Team ist. Und 3-1 in Washington gewonnen, 4-3 gegen Chicago gewonnen, 3-1 gegen Buffalo gewonnen. Gut, sind jetzt alles keine Top-Teams. Aber musst du trotzdem erstmal so machen, ne? Dass du dann nach 3 Spielen mit 6 Punkten stehst. Irgendwas übrigens auch für Florida gilt. Auch da war ja ohne Barkov, ohne Tkachuk und... Ja, man weiß ja, wie Meister am Anfang spielen, aber ne, alle 3 Teams geschlagen. Auch nicht die allerhärtsten Gegner, muss man sagen. Ottawa, Philadelphia und Chicago, aber trotzdem auch da 6 Punkte.
Die NHL immer Thema hier bei uns, auch in den 10 Minuten Eishockey, dann Dienstag bis Freitag. Und wir haben uns jetzt überlegt, wir werden am Donnerstag immer uns eine Division so ein bisschen genauer anschauen. Ne? Weil Donnerstag ist immer so ein Tag, okay, da kann man über das Abendspiel in der DEL sprechen. Vielleicht ist auch mal Champions Hockey League, aber das ist auch mal ein Tag, wo man vielleicht mal wirklich den Fokus auf die NHL richten kann. Und ihr wisst das, Dienstag eher so die europäischen Ligen, Mittwoch ganz gerne mal ein bisschen Eishockey-Geschichte. Und Donnerstag wollen wir schauen, dass wir uns eine Division immer schnappen und dann über die NHL sprechen. Also habt ihr in den 10 Minuten Eishockey, wenn ihr die abonniert habt oder abonnieren werdet, habt ihr da auch die NHL so ein bisschen dann nicht nur schlaglichtmäßig, sondern auch so ein bisschen dann eben ein bisschen mehr zu den einzelnen Divisions.
Ja, aber ganz bisschen machen wir natürlich doch jetzt Europa, weil es sind ja Tops und Flops von am Wochenende statt und wir nehmen uns jetzt immer so pro, also eine von den reinen vier großen Ligen, immer eine Sache raus und wir gehen mal zuerst nach Tschechien, denn Třinec hat ja eine schwache Saison gespielt, war ja vorher Serienmeister, dann eine ganz schwache Saison und jetzt wieder richtig stark, zuletzt 8 aus 9 gewonnen, das ist also der Top aus Tschechien. Dann gehen wir mal Flop aus der Schweiz. Ich meine, Lausanne, da reden wir natürlich jede Woche drüber, aber die sind auch total streaky. Also entweder gewinnen die alles oder die verlieren alles. Und jetzt haben sie wieder 4 in Folge verloren. Und Kahun wieder ohne Punkt, weil teilweise gar nicht mehr in der Aufstellung. Könnte auch geiler sein.
Schweden, einmal ein Top. Und zwar Philipp Eriksson. 20 Jahre jung, Dritter der Scorerliste. 7 Tore, 7 Vorlagen nach 11 Spielen. Am Wochenende 2 Tore, eine Vorlage beim 5:2 von Lilja gegen, jetzt muss mir helfen bei der Aussprache.
Der Kröll. So muss es, glaube ich, heißen. Ne?
Du müsst wenn du falsch aussprichst,
ja. Wirst du sofort erschossen.
Ja, aber du musst euch vorstellen, Bernd hat sich das hier aufgeschrieben, wie man es ausspricht, nämlich W-E-C-K-R-C-H-R-Ö.
Doppel-Ö am Ende. Doppel-Ö, wenn ich bitten darf. Ne?
Ja. Genau. Warum sagst du einfach nicht gegen die Lakers?
Stimmt, gegen die Lakers. Die Los Angeles Lakers. Ja, aber ernsthaft, also, ne, wir haben oft schon drüber gesprochen, wie stark und wie oft schwedische junge Spieler eingesetzt werden, aber dass dann 20-Jährige das Ritter der Scorer-Liste ist, ist schon ganz ordentlich, muss ich sagen. Ja, und dann gucken wir nochmal nach Finnland. Da sind ja auch wieder unsere beiden Dauerbegleiter diese Saison bisher. Die haben am Wochenende 2 gegeneinander gespielt.
Ja, und da gewinnen sie dann zumindest, ne? Also zumindest einer davon. Also Ilves und IFK, wenn sie gegeneinander spielen, dann muss einer gewinnen. In diesem Wochenende war es Back-to-Back, was es ja in Finnland dann auch mal öfter gibt. Erst 3-0 für Ilves, dann 6-1 für IFK Helsinki. Wir haben das angesprochen, dass Ilves Tampere in der Champions Hockey League sehr gut unterwegs ist, aber in der Liga nicht so wirklich. Aber jetzt zumindest hat es einen Sieg gegeben an diesem Wochenende.
Ja, so ist das.
Das ist alles, was heute in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes passt. Vielen Dank an Bernd Schwickerath.
Ich bedanke mich bei Herrn Bujum, aber auch bei dir.
Sief. Geiler Name.
Skispringen-Fan oder was?
Nein, Sief heißt er damit vorne. Sief Bujum.
Ach so. Ich dachte, da sprichst du dieses Zieh.
Nein, aber es ist doch ein geiler Name. Wenn du für Fans absolut. Ist ein super geiler Name.
Sief. Ja.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.